Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 21. Juni, 7.07 Uhr. Es ist Zeit für eine neue Woche mit Stand jetzt.
Mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid am Bring-Deine-Katze-mit-ins-Büro-Tag. Der wird zumindest heute in den USA gefeiert. Ich bin ja ganz froh, dass wir den bei uns nicht feiern müssen, denn Katze mit ins Büro bringen, das wäre jetzt nicht so meins. Ich war sowieso immer schon Team Hund. Andreas, wie ist es bei dir?
Bei mir ganz genauso. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Da gab es vorübergehend mal als Kind einen kleinen Ausflug in die Katzenwelt, aber die hat mir nie richtig zugesagt. Nein, ich gehöre auch absolut zum Team Hund. Und wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Wolfshund ist, dann ist er für mich im Büro auch völlig okay. Gibt es ja immer häufiger.
Das auf jeden Fall. Bürohund ist doch auch was, was das Betriebsklima hebt, was dann auch die Stimmung im Büro durchaus verbessert. So ein Hund, der nimmt auch ganz schön viel Stress. Und ich bin deshalb vor allen Dingen immer Team Hund gewesen, weil du einen Hund einfach, mit dem kannst du besser umgehen. Eine Katze, boah, irgendwie die scheucht dich rum. Wie sagt man so schön, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal, ne?
Ja, und man sagt ja auch, Katzen wären eigentlich die intelligenteren Tiere, weil sie eben nicht alles machen, was man ihnen sagt, sondern ihren eigenen Willen behalten. Aber ich bin völlig bei dir. Ich mag es, der Hund ist wirklich ein Partner, den kannst du erziehen und zwar im besten Sinne. Und dann ist es einfach ein Begleiter fürs Leben. Viele Katzenliebhaber sagen jetzt auch, das ist die Katze genauso, aber naja, es gibt ja auch viele, die mögen beides. Vielleicht ist das der diplomatischste Weg. Die Katze lässt du zu Hause, die hat den Kratzbaum und den Hund, den nimmst du mit.
Jeder, wie er möchte. Jeder, wie er möchte. Ich habe zu Hause eine Frau und zwei Kinder. Ich habe sowieso schon nichts zu sagen, wenn ich mir dann auch noch eine Katze anschaffen würde. Ich habe nicht mal einen Hund, aber dann lieber einen Hund, weil vielleicht kann ich dem wenigstens noch mal was erzählen.
Ja, und du hast den Garten, bald bekommst du wahrscheinlich Kaninchen oder sowas in der Richtung. Ich fürchte, es wird nicht ausbleiben.
Gut. Schauen wir mal.
Komm, genau. Schauen wir mal auf die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nach der klar gewonnenen Gruppe ohne Gegentor, wo stehen die Italiener bei der EM? Das fragen wir uns.
Die Formel 1, drei Erkenntnisse des Grand Prix von Frankreich.
Unser Experte Kevin Scheuren sagt, Mercedes hat ein dickes Problem. Die Frage ist nur, wo genau? Und Markus Anfang sieht im Neuanfang bei Werder Bremen eine ganz große Chance für sich, aber auch für den Verein.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages. Wir feiern die sportlichen Geburtstagskinder und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages. Welche SportlerInnen hatten ein schönes oder ein mieses Wochenende und haben in der Nacht zum Wochenstart heute entsprechend gut oder entsprechend mies gepennt? Andreas, ich werfe dir mal einen Namen zu. André Rublev.
Oh, der hat ganz schlecht gepennt, denn der verlor gestern Nachmittag das Finale am Rasenturnier in Halle gegen den Franzosen Hugo Humbert mit 3:6 und 6:7. Und der war so richtig mies gelaunt. Der hat zwei, dreimal, wollte er seinen Schläger aufschmeißen, Körperbeherrschung par excellence, hat es nicht getan, aber er schrie wie... Also er hat richtige Befreiungsschreie rauslassen wollen. Es lief alles gegen ihn und ich vermute, diesen Albtraum, dieses Spiel hat er auch quasi mit ins Bett genommen.
Humbert, Humbert, Teterete.
Ja, allerdings. Aber ich glaube, bei Mona Bartel, da ging es nicht anders, oder?
Nee, in der ersten Runde in Bad Homburg gleich wieder rausgeflogen gegen Monika Tick aus Rumänien. Also viel Spaß wird sie auch nicht gehabt haben. Sicherlich noch eine kleine schlaflose Nacht. Im ersten Satz immerhin in den Tiebreak gekommen, 6-7 aber verloren. Ich denke mal, da gibt es so ein paar Szenen, da grübelt sie bestimmt noch ein bisschen drüber nach. Aber Nadine Messerschmidt.
Ja, die Skeet-Schützin, ja? die dürfte sich freuen.
Ja. Ja, die hat als einzige Deutsche in Tokio jetzt ihr Ticket richtig sicher gehabt, beziehungsweise hat sie jetzt sicher, darf da an den Start gehen, hat sich in der internen Quali durchsetzen können, in der internen deutschen Quali und darf jetzt ihre Olympiapremiere feiern. Genauso viel Spaß wird sie sicherlich dann gehabt haben wie Kanuslalom-Weltmeisterin Andrea Herzog.
Genau, denn die gewann den Heimweltcup in Markkleeberg und das war eine ziemlich überzeugende Generalprobe für die Olympischen Spiele.
Und eine richtig tolle Generalprobe für die Paralympics hat auch Schwimmweltmeister Taliso Engel gefeiert. Der hat nämlich bei den internationalen deutschen Meisterschaften am Wochenende den Weltrekord über 50 Meter Brust gleich zweimal verbessert. Aber seine Landsfrau Josia Topf, die hat noch mehr geschafft.
Ja, denn die war natürlich auch ordentlich am Start, schaffte 3 Weltrekorde, je 2 über 150 Meter Lagen und einen über 50 Freistil. Das ist wirklich der Hammer. Hm.
Und weißt du, wer auch noch ganz gut schläft? Ah, das weißt du, du warst ja am Wochenende in München, beziehungsweise bist ja immer noch da, deshalb hört man dich ja auch ein bisschen schlechter als gewohnt. Jogis Jungs.
Ja, ach, also erstmal habe ich von Samstag auf Sonntag sehr, sehr gut geschlafen, aber das ging wahrscheinlich vielen von uns so. Und Jogis Jungs, die haben ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Ich glaube schon vor dem Spiel und deshalb ging es auch aus, wie es ausging. Und ich glaube, die werden keine Probleme haben, gut zu schlafen. Die trainieren gut und ich glaube, die bereiten sich so gut auf die Ungarn vor. Ach, das tut mal wieder der Fußballseele gut, wie ich finde.
Sind wir mal gespannt, was in Ungarn oder gegen Ungarn dann noch passiert. Das ist natürlich dann morgen ein ganz großes Thema bei uns hier bei Stand jetzt. Aber was denkt ihr denn? Wer hat eurer Ansicht nach denn letzte Nacht auch noch gut oder schlecht geschlafen? Habt ihr noch ein paar Namen? Dann schickt sie uns gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur Sprachnachrichten schicken und die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen einfach einleiten. Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die wahrscheinlich auch relativ gut schläft. Aktuell die Italiener bei der EM. Da schauen wir nochmal genau drauf.
Stand jetzt aktuell.
Die EM-Gruppe A ist also entschieden am dritten Spieltag. Da gewann Italien mit 1:0 gegen Wales und die Schweiz schlug die Türkei mit 3:1. Und das ergab dann am Ende tabellarisch folgendes Bild. Italien gewinnt die Gruppe mit 9 Punkten, klar für Wales mit 4. Die beiden Teams sind also schon mal klar weiter. Die Schweiz ist dank der schwächeren Tordifferenz Dritte, muss also noch zittern und auf die anderen Drittplatzierten der anderen Gruppen warten. Die Türkei dagegen ist punktlos und schon raus. Aber gucken wir uns die Italiener noch mal etwas genauer an. Trainer Roberto Mancini, der hatte ja letztes Jahr angesichts der EM-Verschiebung sinngemäß in etwa gesagt, passt für uns, 2021 werden wir sogar noch besser sein als 2020 und er scheint recht behalten zu haben. 3 Spiele, 3 Siege, eine absolut makellose Vorrunde, nicht mal ein Gegentor kassiert. Lassen wir uns das mal etwas genauer erklären, was bei der Squadra Azzurra Stand jetzt so gut läuft von unserem Experten David Casula. David, was ist denn das Geheimnis der Squadra Azzurra anno 2021 und bei wie viel Prozent ihres Leistungsmaximums, würdest du sagen, sind die Italiener Stand jetzt?
Vorab muss einmal gesagt werden, dass Roberto Mancini einen fantastischen Job in Italien macht. Er hat nach der verpassten WM 2018 das Team aus dem Tal wieder zu einem ernstzunehmenden Gegner aufgebaut. Man fürchtet uns wieder. Wichtig war die Renaissance, ohne alle Routiniere zu verlieren. Italien hat eine sehr gute Jugendarbeit, die sich jetzt auszahlt. Spieler wie Barella, Donnarumma oder Locatelli sind die aufstrebenden Shootingstars und hatten durch die Verschiebung der EM ein weiteres Jahr, um zu reifen und sich weiterzuentwickeln, während Spieler wie Chiellini und Bonucci mit ihrer Erfahrung die Jungen unterstützen können. Jorginho zieht die Fäden im Mittelfeld und gewann gerade mit dem FC Chelsea die Champions League. Dementsprechend reiste auch er mit einer großen Brust an. Generell habe ich das Gefühl, dass dort tatsächlich 11 Freunde auf dem Platz stehen und kein Neid innerhalb der Mannschaft herrscht, wer spielt und wer auf der Bank sitzt. Die Spieler zerreißen sich füreinander und das durch die Corona-Krise gebeutelte Land. Italien ist wieder eine Einheit. Bisher ging es zwar gegen die vermeintlich kleineren Länder und hätte selbst gegen die noch deutlicher gewinnen können. Daher denke ich, dass die Mannschaft vielleicht erst bei 70% ihres eigentlichen Potenzials ist und noch viel mehr abrufen kann. Ich freue mich darauf zu sehen, zu was wir noch imstande sein werden, bei dieser Europameisterschaft zu leisten.
Wie viel hat der Heimvorteil zu diesem Erfolg aus deiner Sicht beigetragen?
Ich denke, dass die Spiele vor heimischem Publikum mitunter ein Faktor für den furiosen Start in dieses Turnier sind. In Italien waren im Gegensatz zu England keine bis nur wenige Fans während der regulären Saison erlaubt gewesen. Die Tifosi haben sich nach Fußball gesehnt und Squadra Azzurra liefert ihnen ein Spektakel, was die Herzen aller Italiener höher schlagen lässt. Wer die Auftaktbegegnung gegen die Türkei gesehen hat, wird bestätigen können, wie die Fans das Team von der ersten bis zur letzten Sekunde nach vorne gepeitscht haben. Das setzt nochmal ungeahnte Kräfte frei, die diese Spieler bei ihrem laufintensiven Spiel brauchen. Es ist wieder ein Gemeinschaftsgefühl spürbar, mit Fans im Stadion, wenn alle zusammen die Nationalhymne singen.
Gibt es denn jetzt Spieler, die dich besonders überrascht oder trotz des starken Auftritts der Mannschaft vielleicht sogar enttäuscht haben?
Enttäuscht hat mich bisher wirklich keiner. Es macht so Spaß, den Jungs zuzuschauen. Ich schaue jedes Spiel der Nationale, egal ob Testspiel oder Pflichtprogramm. Über Jahre musste man regelrecht einen Rumpelfußballer tragen. Nun zahlt sich das Warten aus, weil junge, hungrige Spieler auf einen Trainer mit großen Zielen treffen. Besonders beeindruckt mich die Entwicklung von Spielern wie Barella, Di Lorenzo Chiesa oder auch von dem Duo aus Fronzasolo, Domenico Berardi und Manuel Locatelli. Sie knüpfen bei dieser Euro nahtlos an ihre starken Leistungen aus der vergangenen Saison an.
Abschlussfrage. Blick in die Glaskugel, der muss sein. Wie weit wird es denn gehen für die Squadra Azzurra?
Trainer und Spieler werden nicht müde zu betonen, dass man einfach wieder Spaß am Fußball haben und vor allem den Italienern zu Hause wieder einen Grund zum Feiern geben möchte, nachdem das Land und die Leute so unter der Corona-Krise gelitten haben. Ich genieße einfach jeden Augenblick, den das Team dabei ist. Doch mit jedem Sieg wächst die Hoffnung, dass es vielleicht schon für den ganz großen Wurf reichen könnte. Ich selbst wünsche mir mindestens das Halbfinale. Aber ob wir auch gegen die großen Nationen bestehen können, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Es wird auf jeden Fall eine spannende Europameisterschaft.
David Casula zum Leistungsstand der Italiener nach dem souveränen Auftritt in den ersten drei Spielen in der Gruppe A, der klar gewonnenen Gruppe A. Vielen Dank.
Analyse.
Dann schauen wir doch mal auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet vom Wochenende zurück. Dank einer genialen Reifentaktik, da hat es ja tatsächlich der Niederländer Max Verstappen geschafft, sich gegen seinen großen WM-Widersacher Lewis Hamilton durchzusetzen, hat ihn im Rennen düpiert und dann letztlich auch seine Gesamtführung in der WM ausgebaut. Max Verstappen gewann also vor Hamilton und Sergio Perez, der sich erneut gegen Valtteri Bottas behaupten konnte. Das sind also die nackten Zahlen von diesem WM-Lauf in Frankreich, aber ein bisschen mit Inhalt füllen wird es jetzt unser Motorsport-Experte von unserem Formel-1-Talk Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de, Kevin Scheuren. Kevin, welche Erkenntnisse ziehst du denn aus diesem Rennen jetzt?
Ja, also zuerst mal, dass Mercedes ein echtes Problem hat. Wo das Problem liegt, das wüsste ich selber gerne mal. Ob das motorenseitig ist, weil eigentlich so von der Leistung ist es schon noch vermutlich irgendwie das beste Auto im Feld. Red Bull hat aber unglaublich viel aufgeholt und vor allem auf dieser langen Mistral-Gerade in Frankreich, die ja nur von einer Schikane getrennt ist, hat Mercedes doch viel zu viel Zeit verloren. Also in der Höchstgeschwindigkeit hat Mercedes große Probleme und das Problem ist, dass jetzt eben mit zweimal Österreich zwei Strecken kommen, die Mercedes eher nicht liegen sollten. Das sind eher Red Bull-Haus-Strecken, während Le Castellet, der Circuit Paul Ricard, eigentlich Mercedes sehr, sehr gelegen hat. Also das ist etwas, was Mercedes aufarbeiten muss. Ebenso die Situation rund um Valtteri Bottas. Also wer da jetzt eher die Schuld hat, dass seine Reifen nachgegeben haben und er daneben Max Verstappen nicht halten konnte und auch Sergio Perez nicht halten konnte, was natürlich bedeutet, dass Mercedes im Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft sehr viele wichtige Punkte auf Red Bull verliert. Ja, das muss aufgearbeitet werden und da muss dringend eine Lösung gefunden werden, weil keine Seite tut sich damit einen Gefallen, wenn sie jetzt auch noch während der Rennen miteinander in Zwist geraten. Das schädigt die Kommunikation innerhalb des Teams, aber eben auch die Konzentration auf der Strecke und das hilft da niemandem weiter, denn der 8. WM-Titel ist das Ziel und bei diesem Tripleheader könnte, ich würde jetzt nicht sagen, eine Vorentscheidung fallen, aber es können wichtige Punkte sein, die Mercedes da verliert und Red Bull eben gewinnt. Ne? Und eine weitere Erkenntnis dementsprechend ja auch, dass Max Verstappen voll auf der Höhe ist, voll dabei ist, voll bei der Musik ist und tatsächlich dieses Jahr in der Lage ist, schon sehr früh zu Beginn seinen Stempel auf die Saison aufzudrücken und dementsprechend beste Möglichkeiten hat, wirklich Formel-1-Weltmeister zu werden in dieser Saison. Wenn Mercedes nicht bald wieder zu alter Form zurückfindet. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender WM-Kampf, der unglaublich viel Spaß macht und auf den ich mich jetzt schon weitergehend freue in den nächsten zwei Wochen in Spielberg, wenn es zu diesem dann Doubleheader geht. Ja, und die letzte Erkenntnis, die ich noch habe, ist, dass Sebastian Vettel eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Ja, also er hat seinen Aston Martin hervorragend durch die Unwägbarkeiten in Le Castellet gefahren, ist eine sehr mutige Strategie gefahren, sehr lange auf seinem ersten Reifen geblieben, auf seinen harten Reifen, hat dann einen späten Wechsel gemacht und sich nach vorne gefahren. Platz 9 am Ende, seinen Teamkollegen Lance Stroll, der 10. geworden ist, geschlagen, was will man mehr? Also super Rennen von Sebastian Vettel, super Rennen von vielen und über das Rennen werden wir dann sprechen am kommenden Mittwoch bei uns bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de, dann wird Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany dabei sein und wahrscheinlich auch Inga Stracke, eine Journalistenkollegin, die ja mit uns das Geschehen in Frankreich analysieren wird und vorausschauen wird auf den ersten großen Preis der Steiermark, also der zweite eigentlich. Letztes Jahr gab es ihn ja auch schon. Malte, damit zurück zu dir.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Wer ist das Sportliche oder wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und wir fragen auch heute wieder, was passierte an diesem Tag in der Sportgeschichte? Jetzt gibt's die Antworten in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn ein Sportler nach langer verletzungsbedingter Zwangspause endlich wieder zurückkehrt und dann auch schnell wieder zu alter Stärke finden kann, wie MotoGP-Ass Marc Marquez. In den ersten Saisonrennen, da hatte er ja sich noch nicht wieder für einen Platz weiter vorne im Klassement empfehlen können, aber jetzt am Wochenende am Sachsenring, da drehte er richtig auf, schaffte es dort nicht nur aufs Podium, nee, sondern gleich wieder auf Platz 1. Und man könnte wirklich sagen, ausgerechnet Sachsenring, denn dort hatte er die letzten 10 Jahre zuvor auch immer dominiert, immer gewonnen und jetzt seinen 11. Sieg in Folge gefeiert. Also das ist mal ein wirklich gut geglücktes Comeback. Echt top.
Flop des Tages ist die Absageflut für Wimbledon. Da findet das Traditionsturnier nach einem Jahr Zwangspause endlich wieder statt. Ja, und die diverse Stars können oder wollen nicht dabei sein. Gut, sie haben alle gute Gründe. Rafa Nadal zum Beispiel, der sorgt sich um seine Gesundheit. Naomi Osakas Absage hat psychische Gründe. Und Miloš Raonic ist verletzt, nachvollziehbar, alles gut. Aber für die Fans des Tennissports auf dem heiligen Rasen in Wimbledon schon natürlich eine Enttäuschung und damit ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder rausgepickt.
Wir sagen zum Beispiel herzlichen Glückwunsch zum 61. Geburtstag Andreas Knebel. In den 80er Jahren gehörte der ehemalige DDR-Leichtathlet zu den besten 400-Meter-Läufern der Welt. Seinen größten Erfolg feierte er 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau. Dort hatte er mit der Mannschaft die Silbermedaille im 4x400-Meter-Staffelfinale erreicht. Und auch danach war Knebel noch erfolgreich. 1981, da wurde er Halleneuropameister und ein Jahr später dann auch draußen nochmal EM-Zweiter.
Alles Gute auch an Miriam Neureuther. Miriam Neureuther? Ja, geborene Gössner. Miriam Gössner, darunter kennt man sie eigentlich. Jetzt ist sie die Frau von Felix. Die wird heute 31 Jahre alt. Gössner war zunächst Alpin-Skirennläuferin, wechselte dann aber zum Langlauf, denn sie hatte bei einer Kollision mit einer Slalomstange mehrere Zähne verloren. Autsch, sehr, sehr schmerzhaft. Aber sportlich ging es dann für sie nur noch bergauf. Mit dem Team holte sie 2010 die olympische Silbermedaille in Vancouver, wechselte dann zum Biathlon und gewann bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2012 jeweils Gold mit der Staffel.
Alles Gute zum Geburtstag an unsere genannten Geburtstagskinder und alle, die wir natürlich nicht nennen können, weil es so viele sind, an die Sportlichen, an die Nicht-Sportlichen. Jeder, der heute Geburtstag hat, soll sich von uns gefeiert fühlen und beglückwünscht fühlen. Feiert euch ordentlich am heutigen Tag. Ihr habt es allesamt absolut verdient.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 21. Juni 1960 erlebte das deutsche Sprintass Armin Harry in Zürich seine Sternstunde. Als erster Sprinter überhaupt lief er die 100 Meter in exakt 10 Sekunden. Das war damals Weltrekord und Harry ist bis heute der letzte Europäer, der einen Weltrekord im 100-Meter-Sprint hinlegen konnte.
Und am 21. Juni 1982, da erlebte die Fußball-WM in Spanien einen Platzsturm eines kuwaitischen Funktionärs. Der Scheich Fahid al-Ahmad al-Sabah war beim Gruppenspiel seiner Mannschaft aus Protest aufs Feld gerannt. Ein Zuschauer hatte nämlich mitten im Spiel einen lauten Pfiff aus einer Trillerpfeife ertönen lassen. Und die Kuwaitis dachten natürlich sofort, der Pfiff wäre vom Schiri gekommen und hörten erstmal auf zu spielen. Die Franzosen, gegen die sie spielten, die hörten aber nicht auf. Die nutzten die Verwirrung zum 4:1. Und dann kam der Scheich wutschnaubend aufs Feld, schimpfte auf den Schiri ein, forderte lautstark den auf, das Tor nun einfach mal zu annullieren, weil kann ja nicht angehen. Da pfeift einer, alle hören auf und da schießt jemand ein Tor. Der Schiri kam dann dem Wunsch auch nach. Frankreich gewann aber letztlich trotzdem mit 4:1, gab dann eben noch ein weiteres Tor. Aber der Platzsturm, der hatte hinterher dann doch noch ein Nachspiel. Der Schiri, der wurde am nächsten Tag von der FIFA suspendiert und der kuwaitische Verband musste eine Geldstrafe von 11.000 US-Dollar zahlen. Gut, nicht sonderlich hoch, aber trotzdem, es gab eine Strafe.
Stand jetzt aktuell.
Neuanfang im doppelten Sinne. Bei Werder Bremen gab es das gestern. Der Absteiger muss sich ja in Liga 2 neu sammeln und das unter einem neuen Trainer, unter Markus Anfang. Die Kollegen vom SED haben Anfangs Aussagen mitgeschnitten, die er als neuer Coach bei seinem ersten Medienauftritt dort hingelegt hat. Wie sieht Anfang denn den aktuellen Kader bei Werder?
Generell über die Kadersituation zu sprechen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir noch nicht definitiv wissen, wie der Kader dann aussieht, mit dem wir durch die Saison gehen. Aber das ist auch, glaube ich, das weiß jeder, dass die Situation ein bisschen schwieriger ist. Unsere Arbeit macht das natürlich insofern etwas schwieriger, weil wir nicht wissen, wer dann am Ende jetzt hier ist und wen wir noch dazu bekommen können. Und trotzdem müssen wir unsere Inhalte anpassen. Also wir müssen natürlich den Jungs was vermitteln.
Apropos vermitteln, welche Ambitionen zum Beispiel muss er denn vermitteln? Ziel kann ja eigentlich nur der direkte Wiederaufstieg in Liga 1 für Werder sein, oder?
Wir wollen so erfolgreich wie möglich spielen. Das steht außer Frage. Aber wenn wir jetzt den Wiederaufstieg vor dem Wiederaufbau stellen, ich glaube, dann haben wir was verpasst. Also wir müssen erstmal einen Aufbau betreiben und dann können wir über die Zielsetzung sprechen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn du eine Stabilität in dem Verein haben willst und eine Stabilität in der Mannschaft haben willst, dass du erstmal einen Aufbau betreibst, gerade nach dem, was jetzt in den letzten 2 Jahren war und jetzt mit dem Abstieg, und dass wir dann erstmal uns gut aufstellen, um dann auch dementsprechend angreifen zu können. Aber wie gesagt, gegen einen kurzfristigen Erfolg habe ich überhaupt nichts gegen. Also das nehme ich dankend an und ich glaube auch die Spieler danken an und wir sind auch ambitioniert, keine Frage.
Aber Anfang ist ja auch selbst ambitioniert, ist Werder und dieser von ihm skizzierte Neuaufbau denn die vielleicht größte Herausforderung seiner Karriere als Trainer?
Ja, was heißt größte Herausforderung? Herausforderung finde ich immer positiv. Es hat auch immer eine Chance. Und wir haben jetzt hier auch eine Riesenchance, Dinge zu verändern, vielleicht neu aufzubauen, ein bisschen umzustrukturieren, ohne damit, dass ich damit sagen möchte, dass es in der Vergangenheit alles schlecht war. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber wenn man was aufbauen möchte, was Neues aufbauen möchte, da muss man vielleicht auch Dinge, die in der Vergangenheit waren, einfach mal verändern. Das ist einfach so. Und das kann dich dann gefühlt erdrücken oder du siehst es als Chance. Und ich sehe das halt als Riesenchance und gucke halt nach vorne, was wir halt bewirken können, was wir verändern können und vor allen Dingen, was wir dann wollen, wie wir Fußball spielen wollen. Und darüber mache ich mir am meisten Gedanken. Und natürlich ist es so, dass wir halt ein Thema drin haben, dass es keine Konstante ist, was den Kader betrifft, weil wir jetzt keinen Startkader haben. Birgt aber auch dann die Möglichkeit, dass wir uns vielleicht auf Positionen dementsprechend aufstellen können. Wenn du fest bist in den Positionen, weil du laufende Verträge hast, dann kann es natürlich sein, dass du da keine Veränderung reinbekommst. Und jetzt ist es halt gerade so, dass du viele Veränderungen reinbekommen kannst. Also es ist auch eine Chance für uns, die Positionen dann vielleicht auch so zu besetzen, dass wir uns da bestmöglich aufstellen. Also ich sehe es eher als Chance.
Sehen andere im Verein das denn auch als Chance?
Ich habe schon das Gefühl, dass viele bereit sind, auch mal vielleicht einen anderen Weg zu gehen, ohne zu sagen, dass der Weg vorher einfach schlecht war, aber einfach mal was anders zu machen. Und ich finde schon, dass viele hier im Verein sehr empfänglich dafür sind.
Markus Anfang auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer des SV Werder Bremen über den Neuanfang für ihn und für den Club Werder Bremen in der zweiten Liga. Danke an die Kollegen vom SED für die O-Ton-Übermittlung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Eine neue Woche startet und auch da haben wir wieder ein paar Tipps für euch herausgepickt.
Ja, wir gucken natürlich auf die EM. Der dritte Gruppenspieltag geht ja jetzt in seine finale Phase mit 4 Spielen, jeweils 2 parallel. Lass uns mal gucken und auch tippen, wie wir denn die Ausgänge sehen würden. Nordmazedonien gegen Niederlande und Ukraine gegen Österreich aus der Gruppe C. Was meinst du?
Ja, da bin ich klar bei den Niederlanden. Das wird ein 2-3-0, möchte ich sagen, für die Niederlande. Und ich glaube auch, dass die Ukraine, die ja immerhin in der Qualifikation die Gruppe gegen Portugal auch gewonnen haben, dass die auch die Österreicher schlagen, denn die sind noch nicht wirklich im Tritt. Also Niederlande und die Ukraine gewinnen jeweils ihre Spiele. Was sagst du?
Ja, Österreich hatte ja zunächst gegen Nordmazedonien 3-1 gewonnen, dann gegen die Niederlande glatt mit 0-2 verloren. Jetzt würde eigentlich fast noch ein Unentschieden fehlen in der Bilanz, bei der Ukraine auch. Verloren, gewonnen, unentschieden. Ich sag mal 1-1.
Okay, gut, bin gespannt. Ja.
Und dann geht ja am Ende die Rechnerei los mit den Drittplatzierten. Da legen wir uns jetzt mal noch nicht fest. Aber gucken wir auf die Gruppe B. Russland, Dänemark, Finnland gegen Belgien. Ich würde es den Dänen so wünschen, dass sie jetzt endlich doch nochmal einen Sieg holen. Die haben so gegen Belgien in der ersten Halbzeit so toll gespielt unter diesen ganzen Eindrücken, die sie da hatten. Also das war schon klasse. Also ich würde es ihnen wünschen. Ich sag mal, die gewinnen 2-1. Müssten, glaube ich, aber höher gewinnen. Ne? Aber ich sage mal, sie gewinnen 2-1. Vielleicht gewinnen sie auch 2-0. Das wäre ihnen sicherlich viel, viel lieber mit dem Blick auf die nächste Runde. Und ja, die Belgier, komm, die schlagen die Finnen. Werden zwar nicht wirklich gefordert werden, aber die mussten bisher sowieso immer nur maximal eine gute Halbzeit spielen.
Das stimmt. Ich bin da bei beiden, in beiden Punkten völlig bei dir. Den Dänen würde ich es wünschen. Komischerweise ist es so, jetzt hat natürlich Dänemark diesen Schicksalsschlag bekommen, aber die Dänen sind trotzdem eine so sympathische Mannschaft, und zwar irgendwie bei jedem Turnier, dass man es ihnen einfach ständig gönnt. Also das ist so ein Team, dem kann ich einfach nicht böse sein. Uns haben sie ja auch noch nicht wirklich was getan. Also ich denke schon, Dänemark wird Russland schlagen und Belgien, das wird eine klare Sache gegen Finnland. Das tut mir für Finnland leid, aber ich glaube, das wird ein 3-0 für Belgien und Dänemark gewinnt entweder 1-0 oder 2-1, so wie du es gesagt hast. Aber eben so ein knappes, aber dennoch ein Sieg.
Ich kann mich da an zwei, wenn du sagst, wir, meintest du wahrscheinlich die deutsche Mannschaft. Also da gab es zwei Ergebnisse in der Vergangenheit, an die ich mich noch erinnere. 86 bei der WM in Mexiko, 0-2 hat die deutsche Mannschaft da verloren. Und da gab es dann noch so ein EM-Finale, 92.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine jetzt so in jüngster Zeit. Also in jüngster Zeit ist es eher so eine Mannschaft, wo man sagt, die sind sympathisch. Also mir persönlich von den Grundwerten würde ich jetzt eben auch Dänemark und auch Belgien, irgendwie da habe ich für beide Mannschaften habe ich Sympathien und ich kann dir gar nicht richtig erklären, woher. Aber irgendwie sind sie mir sympathisch. Mhm. Geht mir bei Wales zum Beispiel auch genauso. Auch die Schotten mag ich gerne. Es ist ganz kurios, aber ich könnte es jetzt nicht ernsthaft begründen, ehrlicherweise.
Mhm. Gute Truppen auf jeden Fall, die machen unheimlich viel Laune auch, haben auch tolle Fans und alles, was dazugehört. Copa America wird dann noch gespielt, dritter Spieltag. Und Tennis gibt's, Endspurt vor Wimbledon auf Rasen in Eastbourne und Bad Homburg. Ja, und uns gibt's morgen wieder, ne? Mit Themen, die das Tagesgespräch bestimmen.
Selbstverständlich, und da sind wir um 7.07 Uhr wieder für euch da. Wir freuen uns auf den ersten Kaffee an eurem Frühstückstisch oder vielleicht ja auch schon im Büro, wer weiß das schon. Und in der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne und hört ansonsten weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, das haben wir für euch hier zu bieten. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.